Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hoi hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin Adam und mit mir dabei ist heute...
Let's go to the mall. Hanna hier, moin.
Die Mall-Rat Hanna und der Mall-Cop Adam begrüßen euch zu einem neuen Podcast zu The Last of Us, der Folge Left Behind. Der Name mir irgendwie bekannt vorkommt vom Game, ich weiß nicht genau warum. Ach, es war der DLC, den wir gespielt haben im ersten Teil. 7. Folge von The Last of Us und bevor wir die besprechen, gibt es natürlich wieder etwas Feedback von euch, denn da kam wieder einiges an. Hanna.
Ja, Wahnsinn. Vielleicht kurze Erwähnung auch, große Diskussion bezüglich der Vaterrolle im Allgemeinen und Joel und Tommy und Ellie. Vielen, vielen Dank für eure Mails, vor allem auch von Sascha und Inga diesbezüglich. Ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen so eine persönliche Einstellung dazu. Deswegen weiß ich gar nicht, ob wir da jetzt auch im Detail alle Variationen von Meinungen zu besprechen wollen. Ich glaube, dass wir beide da schon sehr gut im Spektrum auf den beiden Enden waren und ja, da natürlich noch ganz viel so in der Mitte ist. Ich würde eigentlich die Diskussion gerne schieben. Ja. Klar, dass da jeder irgendwie was anderes oder jede was anderes auch drin gelesen hat. Ich habe, glaube ich, den Podcast, also den offiziellen von der letzten Folge nicht gehört. Ich weiß gar nicht, ob da nochmal im Detail darauf eingegangen ist. Weiß ich gar nicht.
Da wurde auf jeden Fall bestätigt, dass das eine Abweichung ist, dass Tommy Vater wird. Das hatten wir so im Game nicht gehabt.
Genau, aber dann sozusagen, was die Rolle, ne, und was die eigene, die psychologische Herangehensweise da auch war. Also vielen Dank, aber ich denke, das ist, müssten wir irgendwann nochmal eine Sonderfolge machen, irgendwie Psychologie heute oder sowas.
Ne? Mit Bjarne.
Ja, genau. Was ich aber noch ganz interessant fand, jetzt so, am Rande, Jan hat uns zum Beispiel geschrieben, dass er auch ganz oft an Station 11 denken muss. Das muss ich natürlich nochmal vorlesen, weil er schreibt, speziell in dieser Folge, also wir reden jetzt über die sechste, hatte ich wieder krasse Station 11 Vibes. Das Winter-Setting und dann die Szene, in der Ellie den Auberginenparker bekommt. Ich muss inzwischen wirklich sagen, ohne die Games gespielt zu haben, dass ich Pascal und Ramsay noch mehr die quasi Vater-Tochter-Beziehung abkaufe als Himesh Patel und Matilda Lawler. Also das war wirklich ganz bezaubernd in Station 11. Aber ich schwanke auch sozusagen, was mein Lieblings-Vater-Tochter-Gespann ist. Er schreibt aber noch PS und das fand ich sehr interessant. Habt ihr im Panorama mit der winterlichen Flusslandschaft auch links unten die Filmcrew entdeckt?
Nein, aber das ganze Internet hat es getan und dann natürlich Artikel dazu verfasst und so. mir ist es nicht aufgefallen, aber das ist, wenn ich es mir so angucke, ist es auch so mini klein. Das ist halt wirklich so ein Shot, den man blink and you miss it, fand ich. Ja, passiert.
Aber ist das so ein Ding wie der Kaffeebecher bei Game of Thrones? Oder?
So ein bisschen, ja. Aber es ist wirklich so ein ganz kleiner Moment und so.
Also mir ist es auch nicht aufgefallen, aber ich glaube bei Landschaften bin ich auch irgendwie, keine Ahnung, da schwelge ich auch woanders, glaube ich, als in Details.
Hast du noch im Kopf parat, wann Station 11 der Roman rauskam?
Ja, ich meine 14 oder 15.
Okay, dann war ja Last of Us ein bisschen früher noch. Ja. Und ich glaube The Road sowas und The Walking Dead gab es ja natürlich dann auch schon früher. Also es sind dann so parallele einfach Entwicklungen, würde ich fast meinen. Ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass das andere irgendwie beeinflusst hat. Und natürlich ist dann der größte Vergleich, den man machen kann, was so Daddy-Daughter-Beziehung oder Daddy-Sohn-Beziehung angeht. The Mandalorian, was aber natürlich dann auch nur wieder ein Lone Wolf und Cub Nachahmer ist. Ne? Also Pedro Pascal hat jetzt diese Rolle natürlich mehrfach schon gespielt, aber diese Dynamik geht, glaube ich, schon ganz, ganz, ganz weit nach hinten zurück.
Nein, aber es ist wirklich, also gerade bei Station 11, gerade dieses Wintersetting, dieser Auberginenparker und dieses, sage ich mal, du wirst so zusammengebracht aus Gründen, bist aber nicht verwandt. Das war schon sehr stark und sehr gut auch bei Station 11. Wir haben auch Mail bekommen von Manuel, der noch einmal sozusagen genauer beschreibt, und das hatte ich auch, das haben wir auch schon oft zugeschickt bekommen und auch in vielen Videos habe ich es irgendwie gesehen, nochmal dieser tolle Rückbezug, wenn wir erfahren in der zweiten oder dritten Folge, dass ja der dass die Pandemie ausgebrochen ist in der Mehlfabrik da oder in der Getreidefabrik in Indonesien, dass, wenn man nochmal den Piloten schaut danach, man sieht, dass Ellie und Joel bestimmte Produkte nicht essen oder konsumieren, die damit zu tun haben. Und zwar also irgend so ein Pfannkuchenmix oder ein Keks oder irgendwas, weißt du? Also da wird nochmal Bezug drauf genommen, wenn man vielleicht nochmal die Folge guckt. Und ich hatte mir auch vorgenommen, Adam, ich glaube, wenn die Serie durch ist, werde ich nochmal einen Rewatch machen. Ne? Er schreibt aber auch weiterhin, sorry, ist so eine Kleinigkeit, aber Manuel, ich habe dich sehr abgefeiert, als ich die Mail gelesen habe. Ich musste bei der Szene, als Ellie aus der Dusche kam, sehr laut lachen und an Hannah denken. Hannah hat ja The Last of Us gelobt, dass sie in den Folgen, in denen Gebärdensprache benutzt wurde, auch das Magic Board benutzen und kein wertvolles Papier verschwendet haben. Als Ellie hier aber aus der Dusche kommt und ihre neuen Sachen auf dem Bett liegen sieht, ist da ein Blatt Papier dabei, auf dem auch nur I'm across the street steht. Man könnte hier natürlich andeuten, dass die Stadt Jackson so gut ausgestattet ist, dass sie sogar ein Blatt Papier verschwenden können. Aber meiner Meinung nach war das unnötig. Es wurde ja in der Szene vorher schon geklärt, dass das Haus gegenüber von Tommy ist. Ja, vielen Dank, Manuel. Also ich dachte ja immer schon, mir fällt sowas Kleines auf, aber ich liebe es, wenn ihr mir sowas schreibt, was mir wirklich nicht auffällt.
Er hätte ja aus Müll irgendwie I'm over there legen können oder so.
Ja, so ein Pfeil mit den T-Shirt drapieren genau. können oder so.
Mit seiner Schmutzwäsche.
Aber Adam, wir haben auch ganz viele Mails und Insta-Posts und so bekommen, dass alle der Meinung waren, dass es sich um Dina handelt.
Ja, das haben sie tatsächlich auch im Podcast angesprochen oder angedeutet, stark angedeutet, dass es so sein könnte. Ja, möglich. Und sie haben ja auch wirklich schon diese ganzen Jackson-Sache abgewandelt, auch aus Gründen. Ich glaube, im ersten Teil haben sie es so begründet, da haben sie eher den Staudamm genommen und sie hatten schon so Jackson-Entwurfszeichnungen und sowas gemacht. Aber dann aus Budgetgründen haben sie halt die Lösung, die sie im ersten Spiel präsentiert haben und dann im zweiten Teil Jackson ausgebaut sozusagen. Also da gab es diverse kreative Gründe auch, warum das so gehandhabt wurde. Und deswegen kann sein, dass wir da vielleicht schon jemanden gesehen haben, der im zweiten Teil dann nochmal wichtiger wird. Ist jetzt sehr wahrscheinlich vielleicht.
Ich finde es immer so witzig, dass du immer noch verweigerst, einfach zu sagen, das war fucking Dina.
Aus Prinzip.
Denn also nochmal vielen Dank an Mario, Kati, Martin, Julia, Moritz und dem lieben Mitch, denn er hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass damals schon beim Casting-Aufruf die Dina-Theorie gedroppt wurde, weil wohl sehr eindeutig war im Casting-Aufruf, was für einen Charakter oder was für eine Schauspielerin gesucht wird für die Rolle.
Ja gut, und der Beweis ist halt auch da, weil sie im zweiten Teil darüber sprechen, wie sie sich kennenlernen kurz. Und das ist so ein bisschen so ähnlich wie diese Szene in der Folge, die wir gesehen haben.
Ah, dann würdest du einfach zugeben, dass es Dina war? aber auch nochmal vielen lieben Dank an alle, die uns nochmal Gaming-Pacing sozusagen erklärt haben, beziehungsweise wann eine sehr berühmte Szene kam, die wir im Spoiler-Teil erwähnt haben, weil wir das nicht mehr genau wussten und immer dachten, das wäre vor der Universität. Mhm. Aber ihr hattet natürlich alle recht, es kommt erst nach der Universität, aber wir werden natürlich nicht spoilern und freuen uns einfach drauf, jetzt in den letzten zwei Folgen hoffentlich diese sehr, 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 sehr berühmte Szene noch zu sehen. Aber vielen Dank dafür. Und das war's. Ich binde noch ein kleines Feedback gleich ein.
Na gut, wir besprechen dann mal die Folge Left Behind. Und zwar Previously on The Last of Us.
The Walking Dead.
Joel wurde verletzt mit einem Baseballschläger, nicht mit einem Messer, wie ich fälschlicherweise behauptet habe, sondern ein abgebrochener Baseballschläger. Und die beiden sind davon geritten in Sicherheit. Und nun ist es an Ellie, vielleicht das Leben von Joel zu retten. Ja, natürlich ist es an ihr, das Leben von ihm zu retten. Und wir sehen in dieser Folge dann schon, dass sie es in eine Hütte geschafft haben und Joel schwer verletzt ist und sagt, was so Classic Joel ist, nimm die Pistole, geh in Richtung Norden, da ist Tommy und lass mich hier zurück. Lass mich sterben, in Würde oder nicht in Würde. Ja, und das ist der Anfang der Episode.
Ja, aber er sieht auch wirklich ja sehr stark verletzt aus, ne? Und auch sehr schwächlich. Und ich muss auch sagen, dass er, du sagst Hütte, ich würde ja Haus sagen oder Garage eines Hauses.
Okay.
Und das hat mich auch komischerweise im Spiel immer sehr bewegt, diese Szene, wie er da so liegt in dieser Garage von diesem Haus. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht genau warum, aber das ist auch so ein Bild, was sich bei mir so eingebrannt hat. Und ja, wahnsinnig schwer verletzt. Wir sehen vorher noch kurz ein Bild von dem Pferd, was auch da in der Garage steht.
Schimmer!
Und ganz viel Eiskristalle von sich abschüttelt. Ist dir das aufgefallen, Adam?
Nein.
Weil das Pferd schüttelt sich so und dann macht es so kling, 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 kling und es ist derbe laut und du denkst irgendwie, das ganze Pferd ist voller irgendwie Eiskristalle oder so. Und deswegen dachte ich mir so, ach, ich hätte sehr gern wieder eine Mail von Pferdemädchen Christine, ob die mir nochmal erklärt, ob wirklich so viel Eis, wenn es so kalt ist, auf so einem Pferd lagern kann. Und siehe da, Christina hat uns nämlich geschrieben, noch bezüglich zur letzten Folge. Und das möchte ich noch einmal kurz vorlesen. Wer sich erinnert, ich weiß nicht, Adam, ob du sie gehört hast, aber sie hatte uns bereits geschrieben zu Der Herr der Ringe, weil da ja auch so ein wildes, weißes Mixpferd irgendwie vorkam.
Schattenfell?
nee, das Pferd von Galadriel. Das war irgendwie, okay. Ich habe vergessen, wie es hieß. Komm noch drauf. Einen Moment, Camello, so rum. Mhm. Jedenfalls schreibt sie, also ganz viel Positives zur Serie, allerdings hat mich gestört, wie Joel die Zügel hält.
Oh Gott.
Jesus. Oh, ich liebe dich so sehr.
Oh Mann.
In Klammern, safe, niemand außer mir. Also, ne, das Bewusstsein ist auch da. Und auch, dass sie das Pferd im Bit angebunden haben, würde dieses 500 Kilo Fluchttier sich erschrecken und zur Seite springen, wäre der Kiefer schnell gebrochen. Ansonsten eine tolle Serie. Also Christine, vielen, vielen Dank dafür. Ich liebe es sehr. Sorry, ich gebe weiter. Mehr habe ich nicht.
Ja, also Ellie reagiert halt auf die, weiß ich nicht, er schüttelt sie ja sogar so und möchte ihr damit verdeutlichen, dass sie endlich abhauen soll. Aber sie sind ja jetzt auch so quasi zusammengewachsen, dass Ellie das wahrscheinlich jetzt nicht in Betracht zieht. Und dann läuft sie aber so Richtung Ausgang und fasst so den Türknauf an. Aber wir sehen dann, dass sie nachdenkt und werden in ein Flashback zur Military School bzw. Fedra teleportiert, sage ich mal, wo Sportunterricht stattfindet. Und ich erinnere mich sehr, also ich hatte so PTSD an meinen Sportunterricht, weil wir auch immer zum Warmwerden so Runden laufen mussten. Und da sehen wir dann Ellie, wie sie mit einem Walkman Runden macht und einen Bulli namens Bethany ihr begegnet.
PTSD vom Sportunterricht. Dann kannst du aber keine so College, wie heißt es, Highschool-Serien gucken. Weil jedes Mal, wenn sie da durch die Halle joggen, kriegst du PTSD.
Ja.
Nein, aber nochmal zurück zu der Szene. Ich fand das ja, wäre ich Ellie, also ganz ehrlich, du hast diesen Dude da, der einfach so schwer verletzt ist, dass er sich kein Deut bewegen kann. Es ist bitterkalt, es gibt kein Essen, es gibt keine Wärme. Natürlich würdest du ja auch denken, okay, reite ich jetzt zurück zu nach Jackson. Also ich finde, das ist ja eine sehr, sehr logische, pragmatische, potenzielle Entscheidung, die sie da fällen könnte. Aber nein, ich fand es gerade so schön, dieses, dass du kurz vor dem Gehen natürlich auch drüber nachdenkst, was bedeutet das, beziehungsweise wen hast du schon mal verloren vielleicht? Oder welche Entscheidung musstest du schon mal fällen?
Plus die Serie hat etabliert, dass es mindestens 5 Tage dauert von Jackson bis in einen anderen Ort, wo sie dann angekommen sind. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie immer noch so weit weg davon sind, aber ich glaube, es würde schon eine Weile dauern und so schwer, wie er verletzt ist, würde sie ja seinen Tod riskieren, wenn sie dann jetzt wirklich weggehen würde.
Ja, also das meine ich ja. Aber nochmal, wenn du weißt, jemand ist so schwer verletzt, was bringt es denn, wenn du da bleibst? Also weißt du, wie aufwendig wäre das, ihn zu retten? Also, dass sie mit dem Gedanken überhaupt spielt, ist ja logisch.
Klar.
Nee, und hier auch, ich musste sehr lachen, der Bully Bethany, der ja auch so viel größer ist. Ich meine, hier, Bella Ramsey ist ja auch so wahnsinnig klein, ne? Ich habe mal geguckt, ich glaube, sie ist 1,55 oder so. Sie sieht ja auch sehr, sehr jung aus, finde ich immer noch, aber auch wie sie dann in dem Büro sitzt, ne, bei dem Chef, einfach so völlig, ja, dann sperr mich doch ein, who cares? Weißt du, diese völlige coole einerseits, aber auch sehr aufmüpfige Haltung, fand ich schon, hat sie sehr gut gespielt.
Ja, der Captain Kwong skizziert ihr dann 2 Möglichkeiten, nachdem sie Bethany 1 aufs Maul gehauen hat, nämlich swallow the pride and become an officer oder irgendwie mach halt deine rebellische Sache hier, und sie entscheidet sich dann für die Option, dass sie ja Anführermaterial ist und deswegen, vielleicht will sie ihn da auch nur ruhig stellen und tanzt so nach seiner Pfeife, aber wir sehen im Verlauf der Episode auch sehr oft, dass Ellie so ein bisschen Fedra-hörig ist im Zusammenspiel mit Riley, die wir ja auch in dieser Episode dann direkt gleich wiedersehen.
Also findest du das? Also würdest du wirklich Fedra-hörig sagen?
Also sie sagt schon, ja, Fedra hat einige Vorteile, die es uns bringt, und das ist halt, das ist jetzt nicht so, dass sie es auf Teufel komm raus verteidigt, aber sie wurde halt für eine ganze Weile so großgezogen. Ich weiß ja nicht, wie lange sie jetzt wirklich schon in Fedra gewahrsam ist, aber irgendwie hat sie schon gewisse, wie nennt es Riley dann so Propagandasachen geschluckt von Fedra.
Aber es ist so witzig, dass du das so siehst, weil natürlich, also natürlich wird das erwähnt, was du sagst, aber ich fand es gerade so schlau in der Serie, dass ich das Gefühl habe, dass ja keine Seite eigentlich positiver oder negativer gezeigt wird. Also auch die Fireflies sind ja nicht nur gute sozusagen. Und die Fedra ist nicht nur böse, ne? Also du fragst dich ja immer, und das finde ich ja gerade so schlau, dass du in so einer Welt, wo es irgendwie keine Recht und Ordnung mehr gibt, dass ja alle Extreme nicht gut sind. weder sozusagen eine Militärjunta noch vielleicht eine was auch immer das andere ist. Und dass natürlich so eine Art Jackson-Geschichte irgendwie das Beste ist, was dir passieren kann, wenn es denn auch wirklich gut funktioniert. Aber dass ja sozusagen nach einer solchen Katastrophe erstmal mit Militär vielleicht Recht und Ordnung zu schaffen vor Vergewaltigung, Plünderung, Mord und Totschlag, eigentlich ja vielleicht okay wäre, aber natürlich nachher dann irgendwann auch nicht mehr. Und ich finde ja auch durch diesen Officer Quan, der ja sehr sympathisch war, finde ich, war das ja auch gut verständlich. Und ich meine, wenn du jetzt ein relativ kluges Mädchen bist und da aufwächst in der Militärschule, natürlich macht es mehr Sinn, wenn du irgendwie einen gewissen Intellekt hast, dass du vielleicht eine Anführerin wirst, ein Officer, als jetzt da irgendwie so Basic-Soldatenkram machst.
Die Serie an sich macht es schon sehr deutlich, was du alles da gerade gesagt hast. Aber in der Folge selbst, finde ich, bemüht man sich ja, die auch eine Flashback-Folge ist, dass Ellie ein bisschen mehr am Anfang zumindest auf Fedra-Seite ist und Riley natürlich stark jetzt zu den Fireflies tendiert, aber auch aus Gründen, die sie beide haben, weil sie gewisse Erfahrungen gemacht haben.
Genau, aber sozusagen verständlicherweise, ne?
Ja.
Weil, also ich meine, die Frage, ob das Gegenmittel davon jetzt ist, irgendwie die Soldaten mit Waffenmitteln zu attackieren, keine Ahnung. Das aber natürlich so Auswüchse wie damals in der QZ, wo irgendwie nur Mord und Totschlag herrschten, dass das natürlich unterbunden werden kann, ist ja auch ganz klar. Und dass das auch sehr, sehr leicht passiert, in beide Richtungen. Also ich denke, die Craziness einer solchen Welt können wir uns ja gar nicht vorstellen, was da Anführerschaften und Folgen davon.
Und Ellie hat es ja auch gar nicht anders gesehen dann wahrscheinlich bisher, so wie wir sie als Figur kennengelernt haben. Sie findet ja alles neu und exciting, was sie dann außerhalb von der QZ sieht. Und Riley deutet dann immer wieder darauf an, ja, du weißt gewisse Sachen einfach nicht, weil du halt nirgendwo draußen warst. Und deswegen ist sie da ein bisschen beeinflussbarer von Fedra jetzt bis zu dem Zeitpunkt, wie wir es in dem Flashback sehen, gewesen, würde ich sagen.
Ja, und ich meine, sorry, aber auch Riley hat ja auch nicht viel mehr gesehen und per Zufall jemanden getroffen, der ihr jetzt eine bessere Möglichkeit gegeben hat, als irgendwie in der Kanalisation aufzupassen. Also, dass da beide logischerweise auch in dem Alter sehr leicht zu beeinflussen sind, ist ja ganz klar. Im Endeffekt wären wir ja auch leicht zu beeinflussen. Also wenn mir jemand da irgendwie Wärme, Essen und Schutz gibt, bin ich ja schon bereit, fast alles zu tun dafür.
Ja, wahrscheinlich. Wir müssen noch etablieren, Riley war jetzt 3 Wochen weg und nach dem, wie nennt man das, nach Ausgehschluss oder so, nach dem, wie heißt das Wort, was ich suche?
Ja, Sperrstunde? Nee, Ausgangssperre? Sperrstunde,
genau.
Ausgangssperre?
Ja, sowas wird halt das Licht ausgemacht und Riley schleicht zurück aufs Zimmer und überrascht Ellie mit einem Besuch und mit einem Ausflug, den sie geplant hat, nämlich, wie du es schon ganz am Anfang gesagt hast, ab geht's um 2 Uhr nachts in die örtliche Mall. Aber bis die dahin kommen, müssen sie erstmal 7 Stockwerke hochlaufen und ich war sehr glücklich, dass sie da mal außer Atem waren. Das hatten wir in dem anderen Podcast schon mal.
Moment, waren es 7 oder 2?
Sie sagt 2, aber es sind 7. Wir sehen ja dann 7th Floor.
Ach so, meinst du?
Okay. Ja.
Oh Gott, aber Adam, ganz ehrlich, das PTSD aus dem Sport. Der Sportstunde in die Treppen.
Ich will hier nur Rückbezüge aufbauen, die wir schon im Podcast etabliert haben. Ja, und dann haben wir so einen, es hat mich ein bisschen in meiner Review, habe ich es geschrieben, an Stand By Me erinnert, so einen Moment, wo sie ihre erste Leiche sehen. Also für Riley war es nicht unbedingt die erste Leiche, denn sie spricht auch von den Eltern, die sie schon gesehen hat, aber für Ellie könnte es die erste Leiche gewesen sein und es ist ein Junkie, der sich mit Alkohol und Tabletten abgeschossen hat und da stirbt und dann auch durch den morschen Boden fällt, was ich einen interessanten kleinen Mini-Jumpscare fand, der ja jetzt nicht so scary war, aber schon eine nette Idee.
Ist es ein Junkie oder ein Suizidmensch?
Ja, weiß ich nicht. Ist die Frage, ne? Also Riley behauptet ja, er weiß nicht, dass man diese Tabletten vielleicht nicht mit dem Alkohol hätte kombinieren müssen. Ob er das jetzt zielgerichtet gemacht hat, keine Ahnung.
Weiß ich auch nicht. Ich habe mich aber auch ein bisschen erschrocken. Ich würde aber gerne noch eine Szene davor besprechen. Ja. Sie sind ja in dem Zimmer und sorry, das ist wirklich etwas, was mich die ganze Folge so hart genervt hat. Das Rucksack-Game von Riley. Mhm. Ist dir das aufgefallen?
Nein.
Oh, es hat mich wirklich, also sorry, es tut mir wirklich leid. Ich habe die Folge auch sehr, sehr spät gesehen. Ich glaube, dann bin ich irgendwie noch Tänzer, keine Ahnung. Aber wenn ihr da draußen, wenn es euch da aufgefallen ist, der Rucksack ist sehr oft bei Riley auf der einen Schulter. Also sie trägt ihn nur auf einer Schulter, was ich sowieso schon in Apokalypse irgendwie ein bisschen crazy finde. Du musst irgendwie nicht das Cool Kid sein, was den Rucksack, wenn du ein Fenster runterkletterst, auf der halben Schulter hängt sozusagen. Also sie geht mit halber Schulter sozusagen zum Fenster und dann ist Cut und er ist auf der kompletten, also auf beiden Schultern beim Runterklettern. Das hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Und ich mag das generell in Serien nicht. Das störte mich schon früher in so Teenager-Highschool-Serien immer, wenn die Hand dann nicht richtig platziert ist. Weil weißt du, wenn du die Hand an deinem einen Schulterrucksack hast, dann musst du sie nachher auch wieder da haben. Und das Continuity war leider extrem off. Und das hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Ich war sehr dankbar, Adam, dass natürlich beide Rucksäcke haben. Basic, klar. Ne? In jeder normalen Apokalypse-Serie hat man auch einen Rucksack auf. Aber dann dachte ich mir so, ach, dann setz ihn doch komplett auf. Genau wie Bella Ramsey. Die hatte ein perfektes Rucksack-Game. Das wollte ich nur noch einmal vorweg sagen. Ich fand aber auch die Szene sehr interessant, dass Ellie ja so ein bisschen schüchtern war oder genannt, wie das Wort so schön ist, wenn sie ihre Hose anzieht. Weil ich meine, du denkst ja eigentlich, wenn du mit zwei Mädels in einem Zimmer bist, dass du da dich auch um- und ausziehst oder ähnliches. Und das fand ich doch ganz bezeichnend doch, dass vielleicht Ellie auch ein bisschen da wollte, dass Riley sich umdreht.
Genannt? Was?
Hast du noch nicht gehört?
Nein.
Ich liebe diesen Ausdruck.
Ich kenne nur, man geniert sich, aber nicht genannt. Oder ist es verwandt miteinander?
Ich schätze mal schon, oder? Ich bin jetzt keine Sprachwissenschaftlerin, wie man weiß, aber schätze ich mal schon. Nee, okay. Du kannst ja auch immer sagen, weißt du, wenn du jetzt nicht so jemand bist, der sich vor anderen Leuten aussieht, irgendwie, I didn't grow up in a naked house. Du kannst aber auch sagen, ich bin etwas genannt.
Okay.
Vielleicht kann man auch andere Dinge sagen, aber das sind die beiden, die ich kenne.
Aber okay, dann zurück zu unserer Leiche, beziehungsweise davor gab es ja so ein bisschen Dachparcours-Szenen und da würde ich kritisieren wollen, beziehungsweise da ist mir halt aufgefallen, dass es ein bisschen düsterer war als...
Das ja. Licht!
Aber das kann ich mir erklären, die sind jetzt auf den Dächern der Stadt und da oben scheint halt nicht so viel Licht, jetzt außer Mondschein oder vielleicht passives Licht von Laternen oder so, deswegen verzeiht es, aber ich fand es trotzdem dann ein bisschen in dem Fall zu düster.
Mir ging es genau andersrum, Adam. Ich fand, es war viel zu hell. Ich fand generell okay. Die ganze Cuisine.
Nein!
Die ganze war viel zu hell, weil ich meine, klar, die haben Strom und alles, aber du wirst es ja nicht, also klar, du siehst auch Leute besser, wenn es hell ist, aber ich fand die Dachszene gerade war eine meiner unliebsten Szenen, glaube ich, in der ganzen Serie. Ich hatte so kleine Flashbacks hier an Obi-Wan, wo ich die Dachverfolgungsszene auch schon extrem scheiße fand. Und hier muss ich auch sagen, ich hätte die einfach komplett weggelassen. Ich fand die wirklich doof. Und speziell, weil ich sie viel zu hell fand für eine Nachtszene.
Okay.
Sorry, ich habe auch noch Positives zu sagen.
Zurück zum Junkie dann oder zur Leiche. Von dem nehmen sie ja dann den Alkohol mit und wir sehen ja, das hatten wir auch schon in der anderen Episode, wo Ellie aus dem Flachmann getrunken hat, dass sie da eben schon Alkoholerfahrung sammelt, sie sich ein bisschen betrinken, um zu sehen, wie es ist. Genau, und dann kurz danach ist ja diese Sache von wegen, Ellie fragt natürlich, was sie ja auch in den ersten Episoden die ganze Zeit gemacht hat, kriege ich eine Pistole? Beziehungsweise in dem Fall, darf ich mal deine Pistole halten? Und Riley ist halt so nett und macht das, obwohl sie erstmal ein bisschen Widersprüche gibt, weil sie es technically nicht machen darf.
Ja, wo ich aber auch dachte, komm, weißt du bist jetzt bei den Fireflies seit 3 Wochen, also wild.
Ja, und dann fragt halt Ellie sie, warum sie eigentlich bei den Fireflies ist und macht so diesen Witz, hast du irgend so einen coolen Dude kennengelernt und reist jetzt mit dem aus? Und da gibt es dann halt so die erste Diskussion mit dem Pro und Contra zwischen Fedra und Fireflies und die Meinungsverschiedenheiten. Und dann geht's auch schon ab in die Mall.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, also gut, wir wissen ja, was passiert. Ich glaube, wir hatten auch schon etabliert, also ich zum Beispiel habe das DLC ja nicht nochmal gespielt in meinem neuen Playthrough 2020. Ich erinnere mich natürlich auch stark daran, aber die Szene, wo dann Ellie in der Mall steht und das Licht angeht, war wirklich bezaubernd. Bezaubernd. Ja. Und ich fand auch generell das Set-Design, alles innerhalb der Mall war Zucker.
Da würde ich dir zustimmen. Es gibt ja mehrere Magic Moments, weil Riley hat 4 bzw. 5 Wonders of the Mall für Ellie vorbereitet. Und das erste Wonder ist ja einfach mal die Rolltreppe, die einfach den Verstand wegbläst und sie dann irgendwie erstmal 5 Minuten da irgendwie rumslidet und sich fahren lässt und sowas. Aber das kann ich auch verstehen. Ich habe auch so ein paar Memes gesehen von Leuten, die zum ersten Mal in ihrem Leben mal Rolltreppe gefahren sind in so anderen Ländern, in weniger entwickelten Ländern oder sowas, je nachdem, wann das mal so da möglich war. Und die wussten ja auch nicht, wie man dann eine Rolltreppe fährt. Weil wenn du zum allerersten Mal eine Rolltreppe siehst, das ist schon mindfuckig, würde ich fast sagen.
Ja, ich habe jedes Mal, wenn ich am Alex umsteige, habe ich das Gefühl, dass manche Leute noch nie Rolltreppe gefahren sind.
Aber stimmt, richtig, am Alex und in der Friedrichstraße hast du wirklich manchmal den Eindruck, die Leute sind noch nie Rolltreppe gefahren.
Also, und ganz ehrlich, ich finde es ja auch immer so ein bisschen gefährlich, also wenn die dann auch nicht absteigen können, so ungefähr, also schnell genug da wegkommen oben, da denke ich ja auch immer so um 17 Uhr so, oh Gott, ganz ehrlich, Jungs und Mädels, bitte, aber ihr müsst auch wegtreten von der Rolltreppe.
Ja, genau, die Leute, die dann da genau am Ende der Rolltreppe stehen bleiben und sich erstmal umgucken.
Das ist super Leute. Gefährlich. Nein, das ist wirklich einfach fucking gefährlich. Also die Bilder kenne ich leider auch von diesen Rolltreppenunglücken. Also, aber du hast schon recht, das war sehr sweet. Vor allem auch so typisch Ellie. Und ich meine, das ist ja auch wieder so eine Charakterzeichnung, dass sie sich dann auch gleich so quer auf den, wo man seine Hand drauf tut, weißt du, auf das so da drauf legt und sowas, was, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal so extrem gemacht habe, weil ich immer Schiss hätte, da irgendwie runterzuplumpsen oder sowas. Aber das zeigt ja auch ihre, weißt du, waghalsige, halsige und mutige Art.
Und Riley sagt dann auch zu ihr, you're just a graceful ballerina, but chop chop, we are on a schedule. Sehr süß auch der Dialog da wieder.
Total, und ich liebte auch, dass zum Beispiel die Firmen, die da in der Mall waren, dass es halt echte Firmen waren, also dass wir da irgendwie jetzt, keine Werbung, aber Esprit, Body Shop, auch witzig, dass dann die Sneaker geklaut wurden und nicht die Seife und dann wie sie noch vor dem, was war das hier, Victoria's Secret oder ich weiß gar nicht, welcher Shop
Lingerie,
das war.
Lingerie, ja. Und wie sie dann so ein bisschen innehält und Riley auch sich vorgestellt hat, wie Ellie darin wohl aussieht, dass sie so ein bisschen verharrt, ja.
Also das war einfach süß und perfekt, wirklich.
Next Wonder of the Mall, Karussell mit The Cure, Just Like Heaven im Hintergrund.
Sehr schöne Version, finde ich.
Ja, auch wieder eine super schöne Szene, wo sie einfach ein bisschen Glückseligkeit haben können in so einer trostlosen Welt. Und das macht ja The Last of Us sowohl als Spiel als auch als Serie ziemlich, ziemlich gut immer, dass du so diese schöne Momente in der Düsternis quasi auch gezeigt bekommst ab und zu. Und hier ist es dann halt so in dieser Folge, es gibt immer so einen glückseligen Moment und dann geht Ellie zurück auf die Diskussion und die Frage, warum sie denn bei den Fireflies ist und ob sie denn wirklich glaubt, dass sie als Mitglied der Fireflies in den 3 Wochen, die sie jetzt da ist, was du ja auch immer gerne betonst, Sanna, ob sie da wirklich zur Freiheit für diesen Ort sorgen könnte oder ob sie die Welt zu einem besseren Ort machen könnte. Aber sie sagt ja auch dann gleich, mit 17 kriegst du ein Assignment zugewiesen und dann, das hattest du schon angedeutet, war es bei ihr so, dass sie Sewage-Detail wird und quasi dafür sorgt, dass sie Wache steht, während andere Leute irgendwie die Scheiße scheffeln.
Bitter, ne? Wobei ich auch dachte, okay, bisschen blöd, ne? Wenn man das vorweg sagt, dann würde ja jeder weglaufen, oder?
Ja, wahrscheinlich schon. Aber das ist ja halt nochmal wirklich die Sache, wo du dann absolut demotiviert bist und dann wahrscheinlich nicht mehr an die Sache glaubst, auch wenn du vielleicht vorher an die Sache geglaubt hast. Also völlig verständlich für mich die Motivation dann in dem Fall.
Ja, deswegen. Also ich glaube, ich würde die gleich versetzen und denen das später sagen, was sie tun müssen. Vielleicht noch einen Punkt und ich werde den jetzt anführen. Fandest du, dass da Chemie herrscht zwischen Ellie und Riley?
Wenn du mich so fragst, kann ich mir deine Meinung vorstellen. Aber ich glaube schon. Ja, doch. Also in gewissen Sachen schon. Ich finde halt, man sieht halt immer die Blicke und die Awkwardness. Und das ist ja auch so, das ist für mich wichtiger in dem Moment als die Chemie tatsächlich. Also die Ellie weiß ja nicht, wie sie sich verhalten soll in diesen Situationen. Sie rückt ihr ja öfter mal so auf die Pelle, auch im Fotoautomat, wo wir jetzt gleich darauf zukommen. Das vierte Motiv im Fotoautomaten. Und da schubst sie ja so weg. Aber gleichzeitig schiebt oder versteckt Ellie ja nur ihre Liebe oder ihre Schwärmerei für Riley weg. Und diese Diskrepanz, dass Ellie einfach nicht weiß, wie sie sich verhalten soll, die finde ich in dem Sinne jetzt faszinierend. Und da ist mir ein bisschen egal, ob die jetzt so das perfekte Paar abgeben, das im TV eine Chemie hat oder nicht.
Ja, wobei ich bei deiner Begründung gerade sagen würde, es ist einfach brillant gespielt von Bella Ramsey. Die Blicke, die Unsicherheit, ne? Und da würde ich dir 100% recht geben. Ich fand ein bisschen schade, und ich komme jetzt schon darauf, weil die Karussellszene, finde ich, war da sehr eindeutig. Ich fand ein bisschen schade, dass Riley einfach so unfassbar viel größer ist als sie. Und das klingt jetzt ein bisschen
banal. Sind aber auch 3 Jahre Unterschied, ne?
Ist Ellie da 14?
Ja, 14. Wir sind ja nur so ein paar Monate entfernt vom Ausbruch beziehungsweise von der Mission von Joel. Und sie sagt ja, ich werde bald 17, also haben wir jetzt 3 Jahre Unterschied.
Nee, aber ich dachte, Ellie war 16 in der Serie.
Nein, 14.
Bist du sicher?
100%ig sicher.
Hatten wir nicht irgendwann da am Anfang gesagt, dass sie 16 sei?
Nee.
Na gut, dann finde ich es aber noch, sage ich mal, merkwürdiger, dass Riley mit einer 14-Jährigen rumhängt. Also ich muss auch gestehen, halt, lass mich kurz ausführen, dass im Game die, fand ich, sehr viel mehr auf Augenhöhe waren. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Größenunterschied, ich meine auch sozusagen die Entwicklung und das Alter. Und das fand ich hier, und wie gesagt, ich kann das auch verstehen, da sind ja auch ganz viele, sage ich mal, technische Probleme mit drin. Also wenn ich Kinder caste, und ich habe auch mal nachgeschaut, ich glaube, Bella Ramsey ist 20 und
Storm Reid
ist, glaube ich, 19. Also Storm Reid ist eigentlich ein Tick jünger als Bella Ramsey, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Deswegen, also alterstechnisch ist das alles okay, aber manchmal castest du ja auch Leute, also gerade Kinder zusammen, und dann machen die ja, weißt du, zwischen 16 und 17 irgendwie einen Riesensprung. Das kann ja auch sein. Ich zum Beispiel bin auch zwischen 16 und 17 erst irgendwie nach oben gewachsen. Und das, schätze ich mal, ist hier vielleicht auch passiert, weil ich fand es gerade auf dem Karussell sehr auffällig, weil Riley ja auf dem höheren Pferd sitzt und Eddie auf dem kleineren. Und das sah wirklich aus, als ob irgendwie Riley die Mutter wäre von Ellie. Und wie gesagt, nicht, weil sie so alt aussieht, aber einfach, weil sie so viel erwachsener und weiter schon aussieht. Und ich fand es ein bisschen schade, dass die halt nicht mehr so ein bisschen gleichaltrig wirkten, weil dann hätte ich es, glaube ich, irgendwie noch ein bisschen besser gefunden. Und so hatte ich es auch in Erinnerung aus dem DLC, dass die wirklich gleich alt sind, und das ist halt gerade, und das finde ich halt so faszinierend, wie so eine Kinderfreundschaft in Anführungsstrichen oder Preteen-Teen-Freundschaft sich dann in mehr entwickeln kann. Und hier, genau wie du sagst, finde ich, wirkt es eher wie eine 17-Jährige mit einer 14-Jährigen. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen, das ist so ein bisschen off bei mir leider.
Okay. Ich finde insgesamt im Game, wenn ich das mal so mir in Erinnerung rufe, das hatte ich ja auch bei Sam und Henry schon, die Figuren im Game wirken alle ein bisschen anders, so was das Alter angeht, und vielleicht ein bisschen auch perfekter, was so ihr Aussehen angeht. Ich finde ja, also Sam zum Beispiel im Game wirkte deutlich älter als jetzt. Da haben sie es auch, glaube ich, wirklich anders gemacht. Sie haben Sam in der TV-Serie zum 8-Jährigen gemacht, ne? Dass du da auch nochmal den Age-Gap hast zwischen Sam und Ellie, zwischen Sam und Ellie. Und auch insgesamt hatte ich manchmal so den Eindruck, ja, da passte es vielleicht ein bisschen zu perfekt vom Alter her zueinander. Weil das kannst du ja natürlich programmieren, wie du möchtest. Und hier musst du, glaube ich, halt ein bisschen, was das Casting-Department angeht, auch verfahren. Also ich finde, Storm Reid ist eine ziemlich gute Schauspielerin. Das hatten wir ja auch bei Euphoria schon gesehen in einigen Episoden, wo sie die Schwester von Zendaya spielt. Und deswegen finde ich es jetzt gar nicht so schlimm, dass da vielleicht ein, weiß nicht, Höhenunterschied oder so ist. Nee, also ich fand halt trotzdem, dass die Performances von beiden ziemlich gut gepasst haben. Und nee, deswegen sehe ich darüber
Performance hinweg. Gut, aber Chemie, also das ist mal nicht, dass jetzt Kinder Chemie haben müssen. Also auch im DLC dachte ich nicht, dass die jetzt irgendwie, weißt du, Chemie in Anführungsstrichen haben. Aber ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass ich da mehr Chemie sehe. Beide spielen sehr, sehr gut. Nein, keine Frage. Vor allem Bella Ramsey, finde ich, ist erstaunlich gut in dieser Folge. Aber komischerweise, es wirkt halt einfach so, als wäre Riley, weißt du, wirklich hast du mit 17 mit einer 14-Jährigen rumgehangen? Also hast du mit 17 mit einem 14-Jährigen rumgehangen? Da ist einfach so ein großer Gap, weißt du? Und der ist, wie gesagt, nicht nur Augenhöhe, dass sie sich nicht in die Augen gucken können auf derselben Höhe, sondern auch Augenhöhe. Riley weiß ja auch alles und Ellie weiß nichts. Und ich weiß, klar, das gehört auch dazu. Klar, sie lernt ja auch von ihr und vergöttert sie auch so ein bisschen. Aber ich fand es trotzdem so ein bisschen schade. Ich hätte sie mehr näher aneinander gewünscht.
Ja, wenn du so einen Gap hast in echt, dann ist es meistens wirklich so eher Big Bro, Small Sister oder so diese Sache. Also ich hatte tatsächlich manchmal, wenn du so auf dem Spielplatz warst oder was, dann gab es natürlich immer diese etwas älteren Jugendlichen. Bei South Park hast du das ja auch manchmal so, die Fünftklässler oder so, die dann irgendwie super cool sind und sowas. Und von daher verstehe ich das, aber vielleicht war es auch tatsächlich die Absicht hier, dass man das so aufziehen wollte.
Ja, aber gerade wenn es auch um Liebe geht, finde ich es immer ein bisschen schwierig. Und nicht jetzt aus irgendwelchen komischen Geschichten, aber einfach nur, ich finde, es hätte besser gepasst, gerade weil es auch um Zuneigung geht und Gefühle, dass die näher beieinander gewesen wären.
Okay.
Aber ja, das ist jetzt schon...
Aber es macht es auch ein bisschen dramatischer, dass sie halt 17 ist und abgerufen wird, dass diese Romeo und Julia-Facette hier dann so ein bisschen noch schlagkräftiger ist, weißt du, dass sie sonst vielleicht... Also Ellie hat ja, wie es aussieht in der Fedra School, sonst keine Bezugsperson, und dann wird ihr jetzt diese eine gerissen, weil sie halt schon Coming of Age quasi ist.
Ja, so. Aber sie hätte ja auch versetzt werden können, keine Ahnung. Dann wäre Riley einfach versetzt worden, weil sie, keine Ahnung, gut in Sport ist und somit ans Sportakademie in sonst wo geschickt wird. Du hättest ja einen anderen Grund daraus drütteln können.
Ja.
Aber sorry für diese, das ist schon, mein Fazit ist ja jetzt schon fast, fast vorbei.
Ja, und dann das nächste Wonder of the Mall, Fotoautomat, den hatten wir schon angedeutet. Da wissen sie nicht so richtig, wie sie posieren sollen. Riley hatte $5 organisiert und dann lichten sie sich halt ab, wobei nur ein Bild irgendwie ganz cool wird, das dann Ellie auch behalten darf, was wir, glaube ich, auch schon in einer der vorherigen Episoden gesehen hatten, oder?
Ich glaube, ja, okay.
Mir ist auf jeden Fall so. Und dann das vierte Wunder und vielleicht mein Favorite Wunder der Arcade bei Rogers Arcade, der Mortal Kombat Automat, wo sie dann zusammenspielen. Und interessant, dass sie hier tatsächlich, aber das hatten sie ja auch schon angedeutet in der Bill-Episode, wo sie den verlassenen Automaten gefunden haben, dass sie hier jetzt Mortal Kombat 2 nehmen. Ich glaube, im Game war es tatsächlich ein ausgedachtes Game, was die mochten. Und ich sehe jetzt auch nicht, na, obwohl HBO, Warner Brothers Interactive, also Mortal Kombat ist da schon eine Marke, die sie die Rechte haben. Und deswegen spielen sie ein bisschen Mortal Kombat am Automaten und Ellie betreibt Button-Mashing, Raiden versus Milena und Milena schafft einen Flawless Victory, also dass Ellie quasi keinen Punch landet und sie nennt es dann irgendwie Flawless Horseshit, was ich dann auch gut finde. Sie zeigt ihr dann auch die Finisher-Kombination beim Rematch und so weiter und so fort und hat auch vorher noch den Münzautomaten für sie geknackt, als sie am Tag vorher schon da war. Also auch das fand ich irgendwie wieder eine nette Szene.
Ach, war bezaubernd. Und ich glaube, wir alle Nerds, die viel in Arcades rumgehangen haben und viel gezockt haben, das ging durch und durch. Und ich finde, es war auch sehr, sehr gut gespielt. Also ich finde, es sah auch wirklich so aus, als ob sie irgendwie ein Game spielen. Sonst finde ich es ja oftmals so, dass sie dann irgendwie so einen Fake-Controller in der Hand halten. Ja. Ne? Und hier.
Und dann sich so bewegen mit dem Controller, so als würde das irgendwas machen.
Nein, das war wirklich ganz bezaubernd.
Und wir sehen dann so als erste Andeutung schon einen Pilzkopf im Creepy-Puppen-Store, der dann so in der Nähe langsam erwacht und von den Geräuschen und von dem Licht wohl aufgeweckt wird. Ja, und dann, nachdem sie Mortal Kombat gespielt haben, sagt Riley noch zu Ellie, ich habe noch ein Geschenk für dich. Es ist weder eine Spinne noch ein neues T-Shirt oder ein Dino oder Tacos, sondern ein zweites Volume von dem Witzebuch. Und da werden natürlich gleich wieder ein paar Witze abgefeuert, die wieder jenseits von Gut und Böse sind, wobei sie den Computer Get Drunk Witz nicht verstehen, weil der Computer Screenshots zu sich nimmt. Aber ja, naja, ist dann also.
Ja, aber auch wieder so sweet, ne? Worldbuilding. Und ich meine, wie wertvoll ist bitte so ein Pannbuch, weißt du, wenn das dein absolutes Lieblingsbuch ist und dann findest du den zweiten Band, weißt du? Oh.
Ja, und dann wird halt diese Sweetness wieder aufgebrochen, als im Taco-Stand Riley ihre Bomben von den Fireflies deponiert hatte und dann fragt Ellie halt wieder, hast du mich jetzt angeflunkert, bist du hier, um die Soldaten zu töten und wurdest du hier von den Fireflies positioniert oder nicht? Und dann rennt ja Ellie so zum ersten Mal weg.
Ja, bitter. Also bitter auch die Vorstellung. Auch krass, also ich denke mir, wenn ein Firefly, wenn sie einfach nur ein Mädchen da irgendwie rumsneaken sehen und sie dann gleich irgendwie sagen, hier, du bist für die Bomben zuständig, also finde ich schon wild, wie schnell das geht.
Was mir jetzt erst so in der Besprechung auffällt, ist, dass das auch strukturiert ist tatsächlich wie so ein Game, weil es ist halt immer so, du machst eine schöne Sache, dann hast du eine Informationshappen, der dir offenbart wird und hier ist es ja jetzt so, an dem Zeitpunkt sind wir angelangt, wo Riley dann sagt, ja, die Fireflies schicken mich zur Atlantic QZ. Und ich hatte Marlene gefragt, aber sie hat Nein gesagt. Und anstatt natürlich, das kann man kritisieren, anstatt natürlich sich richtig auszusprechen und alle Informationen auszutauschen, klingen wir hier so Bröckelchen, die dann einfach nur offenbart werden. Und das kann man natürlich ein bisschen merkwürdig finden, würde ich jetzt mal so posthum sagen. Das hatte ich in meiner Review tatsächlich nicht entdeckt, aber jetzt, wo wir es so besprechen, fällt es mir ein bisschen mehr auf.
Was zum Beispiel meinst du? Was hätte sie fragen sollen, Ellie?
Naja, wir haben ja wirklich dann immer die Wonders of the Mall und dann haben wir einmal die Information, so, ich bin bei den Fireflies und ich wurde da und da quasi rekrutiert und jetzt haben wir halt den nächsten Informationsbrocken von wegen, nein, ich bin hier, weil ich mich von dir verabschieden möchte, es ist meine letzte Nacht quasi und ich werde versetzt. So, das hätte sie ja auch in der ersten Information quasi schon sagen können.
Ja, aber nochmal, ich meine, du willst jetzt diesen schönen Abend verbringen, du polterst ja auch nicht raus und sagst, Ellie, komm mit, ich werde versetzt, das ist der letzte Abend, jetzt musst du mitkommen, das ist ja super, ja, ja. Down.
Stimmt.
Und nochmal auch, Adam, wenn du dich aussprichst, ballerst du ja auch nicht alles raus. Das kommt ja auch irgendwie peu à peu.
Ja, kann man diskutieren.
Und ich würde sagen, es ist verständlich, gerade halt, wenn du dieses Programm auch abfeuern willst. Weißt du, sie will ja ihr auch diese Freude machen mit den Wundern. Und es wäre ja wirklich bescheuert, wenn du dann mit der Tür ins Haus fällst.
Ja, aber ich sag nur, es ist halt im Vergleich zu anderen Episoden mehr so strukturiert halt wie so eine Mission oder wie so wirklich der Inhalt des Games dann strukturiert werden würde. Davor hatten sie halt gewisse Sachen sich umgemodelt und vielleicht auch ausgelassen, aber hier gehen sie halt relativ nah, hangeln sich halt relativ nah dran, wie es da dann auch so ist.
Ja, ich musste auch so ein bisschen ans DLC denken, weil das ja auch, wie du sagst, sehr so levelig ist, ne? Dann besiegst du hier was, dann machst du da was. Das waren ja wie so Einzelgames, ne? Die wir immer pro Level gespielt haben, was sehr schön war. Stimmt.
Ja. Und dann rennt sie halt kurz weg, nachdem sie erfahren hat, beziehungsweise es ist so typisch Ellie, also wie wir Ellie jetzt auch schon kennengelernt haben. Riley sagt ihr, ich bin hierher gekommen, um Goodbye zu sagen, und Ellie nimmt sie dann halt so ab und sagt Goodbye und rennt dann halt so trotzig weg, und dann ändert sie halt ihre Meinung und kommt dann wieder zurück, hört dann diese schreiende Puppe, die sich dann herausgestellt hat als Puppe aus dem Halloween-Store, und dann sprechen sie halt weiter miteinander.
Ja, und so süß dann mit den Masken, obwohl ich mich immer frage, ich finde ja Masken immer potenziell, ich finde die riechen immer komisch da drin.
Ja, das stimmt. und man kann schwer atmen.
Ja, und ich fragte mich, wenn die schon so alt sind, wie die bestimmt riechen. Aber sehr sweet. Also das ist ja auch eine Szene, die, glaube ich, 1:1 aus dem Game ist, an die ich mich noch erinnere. Zumindest an Ellie in der Wolfsmaske. Und auch wie süß, wie sie tanzen und mit dem Walkman. Und auch das war so, 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 so sweet. Also wirklich, wirklich sweet.
Ja, gut, dass da auf jeden Fall so ein Verbindungskabel rumliegt, an dem man den Walkman anschließen kann, sodass I Got You Babe dann durch die Lautsprecher plärrt.
Achso, ich dachte, das hätte Riley vorbereitet.
Ja, bestimmt. Ja, aber das Kabel, achso, ja, gut.
Weißt du? Also,
hast recht, ja.
Sie hatte ja schon die Coins vorbereitet. Sie hat den ganzen Abend geplant, Adam.
Ja.
Dann wolltest du nicht vorher damit raus. Du willst ja ihr noch alles geben.
Ja, aber die Wahrheit muss halt ausrücken, sonst weiß ich nicht. Was stellt sie sich sonst vor, was passieren sollte? Jedenfalls tanzen die dann in der Clowns- und Wolfsmaske, und dann nimmt Ellie ihre Maske ab und meint, don't go, drückt ihr einen Schmatzer auf, und dann sagt Riley okay. Und dann entschuldigen die sich, aber der infected Pilzkopf ist nah und mag die Liebe nicht. Ja, oder was auch immer.
Aber nochmal kurz zurück, Adam, wir müssen jetzt noch ein bisschen länger drüber sprechen. Also erstmal, wie mutig bitte von Ellie jetzt, also als anscheinend 14-Jährige, einer knapp 17-Jährigen einen Kuss zu geben. Mhm. Also wie viel Balls, Sister, musst du dafür haben? Gerade wenn es ja höchstwahrscheinlich ihr erster Kuss ist.
Ja.
Wahnsinn.
Aber ja, also
hallo, also wenn sie, natürlich.
Nee, ich weiß, aber sie hat halt realisiert, es ist wahrscheinlich ihre letzte Chance, es zu machen. Und dann hast du eher den Mut, glaube ich, es zu machen, weil sonst es ist halt so eine Now-or-Never-Situation. Und da kann ich das nachvollziehen, dass sie dann tatsächlich so handelt.
Ja, natürlich.
Würde ich vielleicht auch eher machen, als wenn ich jetzt so im Dunkeln darüber bin, ob ich da nochmal Riley wiedersehe oder nicht.
Klar, aber ich meine, Riley hätte ja auch den ersten Move machen können. Und gerade wenn du 3 Jahre älter bist, dann, Nein, aber natürlich war es sozusagen die letzte Chance, aber trotzdem sehr, sehr mutig.
Ja.
Ja, und der Pilzkopf kommt, und das auch wieder fand ich sehr, sehr gut, dass es nicht einfach ist, einen Pilzkopf zu töten. Es ist
fucking. Aber, ja.
Aber?
Wie fandst du die Szene inszeniert?
Action-Szene, keine Ahnung. Also ich bin immer schon so ein bisschen, also was mich ein bisschen stört, ist immer, wenn sie dann so schlecht weglaufen. Und gut, ich meine, schießen wird auch Riley wahrscheinlich noch nicht besonders gut. Dann, wenn der Pilzkopf da immer so kurz vorm Beißen ist, und dann, ich glaube, dann ist Riley kurz bewusstlos, ne? Ellie kämpft dann mit ihm, und dann wird, glaube ich, Ellie sticht ihn dann mit dem Messer in den Bauch. Dann kommt Riley wieder, haut ihn mit dem Baseballschläger.
Ja.
Und ich glaube, das Ende ist, dass Ellie ihn mit dem Schiff, ne, im Kopf tötet.
Genau, ja.
Ich fand sie jetzt nicht überragend und nicht besonders schlecht inszeniert. Durchschnitt, würde ich sagen. Was hat dich gestört?
Na, ich weiß nicht. Ich fand es ein bisschen zu chaotisch inszeniert für eine Serie, die sonst zu gut ist. Also da hätte man sich irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war, dass man das Chaos der Situation vielleicht so umsetzen wollte, aber ich hatte manchmal so Überblicksprobleme, obwohl ich natürlich weiß ungefähr, was passiert, aber so von der Folge her fand ich es dann trotzdem, hätte man irgendwie ein bisschen besser lösen können, glaube ich. Dafür, dass man bei den Action-Szenen schon relativ viel zurückfährt in der Serie, und was mich ja auch sonst nicht stört, habe ich hier so ein bisschen auf hohem Niveau zu meckern, dass es nicht so geil aussah, wie es hätte sein können irgendwie.
Also ich fand die Szene danach halt sehr, sehr gut, wo dann Ellie, glaube ich, ne, no, ihren Arm sieht und dann Riley so den Biss in die Hand zeigt. Das fand ich schon, also wieder Bella Ramsey fand ich war exzeptionell gut. Also ich hoffe, dass sie diese Folge einreicht für die Emmys.
Ja, und dann, wir sehen natürlich auch zwischendrin jetzt noch, dass wir die Vergangenheit und die Gegenwart wieder miteinander auf so zusammengeschnitten werden und auch die Joel-Situation uns wieder in Erinnerung gerufen wird. Und da sehen wir dann halt Ellie, wie sie im Haus nach irgendwas kramt. Und dann stellt sich heraus, aha, es ist Nähzeug. Und damit möchte sie dann Joel verarzten. Aber ja, zurück dann nochmal zu der Beißsituation, die, wo ich auch finde, dass Storm Reed sehr gut spielt, weil wir haben natürlich die sehr impulsive und emotionale Ellie, die dann alles zerschlägt in der Mall und in dem Laden, und dann eine sehr, sehr coole und collectete Riley, die halt abwägt, was jetzt die Optionen sind. Also natürlich könnte man jetzt Suizid machen. Das ist ja auch eine Sache, wo du immer sagst, das sollte man in solchen Apokalypsen immer mal wieder thematisieren zumindest. Oder man hat halt jetzt die Geduld und versucht, das, was bleibt, noch zu genießen oder Poetic-Shit zu machen und zusammen den Verstand zu verlieren. Also das sind dann halt so die Optionen, die dann die beiden für sich sehen.
Hat mich auch wieder sehr bewegt. Auch jetzt, ich hatte überlegt, im Game erfahren wir gar nicht so viel davon, oder? Oder wie ist das im Game gelöst? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Ich hatte mich gar nicht mehr so dran erinnert, ob jetzt Riley tatsächlich einen Biss hatte oder nicht. Und mir war auch so, als würde sie, aber sieht man sie dann, also überlebt sie diese ganze Mauergeschichte?
Nee.
Ja. Und das wird halt jetzt auch ein bisschen offen gelassen hier, wie es in der TV-Serie weitergeht. Ne? Aber wir wissen natürlich, oder wir können wahrscheinlich ableiten, dass Riley natürlich nicht überlebt, weil nur Ellie als immun gilt.
Ich müsste eigentlich das DLC jetzt wirklich nochmal spielen.
Oder du guckst dir einfach mal irgendwie die Videosequenzen dazu an, was man ja auch mal ganz gut machen kann.
Komischerweise immer, aber bin ich da falsch, obwohl vielleicht im Spoiler-Teil oder nicht? Ich hab eine Vermutung, wie das DLC endet oder wie ich es in Erinnerung habe. Ich glaube, das wäre für Spoiler-Teil, den wir nicht
für einen Mini-Spoiler-Teil vielleicht, genau. Ja.
Vielleicht nächste Woche.
Okay.
Aber dann, ja, ich meine, du hast es schon erwähnt, Nadel und Garn. Und ich meine auch ganz ehrlich, würdest du als, was sagtest du jetzt? 16-Jährige?
14.
So eine Wunde nähen. Also ich musste ja schon weggucken, nur sozusagen, weil ich das so eklig fand.
Also wenn du es in der Hauswirtschaft gelehrt hast, in der Fedra School, dann kann man es vielleicht nachvollziehen. Aber es ist auch auf jeden Fall sehr geistesgegenwärtig, dass Ellie das macht. Und ich habe jetzt auch eine Vermutung, warum man die Sam-Szene eingeführt hatte.
Ah, warum?
Wir sehen ja hier die Blutwunde von Joel. Und ich glaube, hätte man sonst diese Situation so konstruiert, wie sie jetzt konstruiert worden wäre, hätte man Ellie auf die Idee kommen lassen können, dass sie mit ihrem Blut Joel heilt. Und deswegen brauchtest du davor die Sam-Szene, wo sie es schon mal versucht und gescheitert ist, damit sie es hier nicht nochmal macht.
Aber Adam, er ist doch nicht gebissen, er wurde doch einfach nur verletzt.
Ja, aber trotzdem glaubt sie ja, oder in der Säge zumindest glaubt sie ja, dass ihr bis zu dem Zeitpunkt mit Sam, dass ihr Blut vielleicht so eine heilende Wirkung hat.
Ja, aber doch nicht gegen Verletzung, sondern nur gegen Bisse.
Hm. Ja, aber wenn du 14 bist und noch nicht so viel von der Welt gesehen hast, kannst du trotzdem... 14! Auch dann. Und wir hatten auch schon mehrfach besprochen, dass sie ja, dass so viel Last auf einer 14-Jährigen lastet, auch schon in den vorherigen Podcasts. Also sie ist wirklich 14. Das kannst du mir glauben. Ich habe es auch gerade nochmal während der Aufnahme im Wiki nachgeschaut.
Nein, also ich verstehe dein Argument, aber ich würde sagen, nee, ich finde, dafür brauchte ich die Blutszene nicht mit Sam.
Okay.
Aber, weil ich glaube schon,
weil sie auch die Joel-Sache, wie er sich verletzt hat vom Game, halt anders gemacht haben als jetzt in der TV-Serie.
Aber ich glaube schon, dass Ellie bewusst ist, dass die Immunität mit ihrem heilenden Blut, in Anführungsstrichen, wirklich sich nur auf Bisse bezieht und nicht auf andere Verwunden.
Okay.
Würde ich sagen. Aber
wobei sie ja in der letzten Folge gesagt hatte, nach diesem dreimonatigen Zeitsprung, hat sie so ein bisschen schon erklärt, was sie damals gedacht hat, glaube ich. Ich glaube, das war so ein bisschen das, was wir an Erklärung dafür bekommen.
Ja, stimmt ja. Mit der Toilettenspülung. stimmt.
Aber wir sind dann auch schon am Ende der Episode angekommen, nachdem sie ihn zusammenflickt und er auch so wieder Kraft hat und sie drücken kann, haben wir jetzt wieder die Hoffnung, dass es ihm besser geht, jetzt wo sie ihn was Neues genäht hat, was Schickes. Und dann endet die Folge diesmal ohne richtig bekannten Song, wie es sonst so der Fall ist, sondern so ein bisschen generisch Soundtrack, Last of Us Gitarrenmusik.
Ich habe das Gefühl, das war so ein bisschen Santa Olaya Goes Western, oder? Das
hätte
zu Red Dead Redemption passen können.
Ja.
Fand ich aber ganz cool, weil das auch so ein bisschen ermutigend war. Weißt du, man war wieder so ein bisschen, man schöpfte Hoffnung, dass Joel überlebt.
Genau, und wir sind jetzt wirklich nur noch zwei Episoden bis zum ersten Staffelfinale und so viel Zeit bleibt da auch nicht mehr.
Nee, aber dann würde ich sagen, kommen wir fast zum Fazit, oder? Soll ich mal anfangen?
Mhm.
Also wie gesagt, ich hatte ja meine leichten Probleme mit der Chemie, nenne ich es einfach mal jetzt ganz grob so, zwischen Ellie und Riley. Ich glaube, ich habe es genug erklärt. Also ich finde trotzdem, es hat sehr, sehr gut funktioniert, aber es hat für mich nicht so ganz funktioniert, leider. Und ich werde das DLC nochmal spielen, spätestens nach der Serie, und dann nochmal schauen, wie das Gaming-Casting da war.
Aber ich glaube, du hast recht, dass die im Game tatsächlich ein bisschen auf einer Augenhöhe beim Alter waren.
Und ich finde, Augenhöhe ist ein gutes Wort dafür, weil das, wie gesagt, beides passt. Also gedanklich, auch was die Dominanz angeht, wer mehr weiß. Und klar, ich meine, Ellie lernt ja auch und bewundert sie auch und so, das verstehe ich ja alles, aber es war so ein bisschen off für mich, einfach leider.
Okay.
Dann fand ich die Folge leider handwerklich, sozusagen alles, was außerhalb der Mall war, fand ich leider nicht so schön. Wie gesagt, mein Rucksack-Game ist meine persönliche Eigennote, I know. Alles, was in der Mall war, fand ich wunderschön. Ich gebe dir recht, also auch diesen Pilzkopfkampf, boah, hätte man vielleicht auch besser machen können, gerade weil es so wenige gab, genau wie du sagtest. Ja, ist, glaube ich, ein gutes Argument. Diese Einbindung in der Joe-Geschichte fand ich auch gut. Insgesamt muss ich aber sagen, dass mir die Folge nicht so gut gefallen hat. Und ich würde fast sagen, dass ich sie fast eine der schwächeren fand in der gesamten Staffel bis jetzt. Trotzdem fand ich es immer noch eine gute Folge, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, die bewegend war. Und ich glaube, würde ich das DLC nicht kennen, hätte sie mich sehr, sehr, sehr bewegt. Und deswegen würde ich, glaube ich, 4, was gebe ich? Wolfsmasken? Okay. Arcade-Spiele, Mortal Kombat-Spiele. Noch kurze Klammer, hast du das Poster gesehen von Wolf of the Dawn oder Dawn of the Wolf? Wie heißt der Film?
Nee.
In dem Spiel sieht man doch immer so ein Poster von so einem Film.
Ach so, ja?
Ja, das war hier in der Mall auch. Ich glaube, das ist Dawn of the Wolf oder so. Aber deswegen, wie viele Sterne würdest du geben?
Ich habe 4,5 gegeben. Ich muss dir aber zustimmen, dass ich das, was außerhalb der Mall stattfand, so ein bisschen schwächer fand. Also ich fand diese Schulszene mit Quang eigentlich ganz nett auch, aber dann so dieses Abholen von Ellie, da hatte ich ein bisschen meine Schwierigkeiten auch so. Jetzt aus einem anderen Grund als du, weil ich es ein bisschen zu dunkel fand und nicht zu hell. Aber so kann es auch mal sein. Und dann halt wirklich die Kampfszene, die es ein bisschen für mich runtergerissen hat. Aber sonst alles andere fand ich halt ziemlich stark. Diese Magic Moments, die wir da gut transportiert haben aus dem DLC. Für mich von der Gewichtung her fand ich die Diskrepanz zwischen den beiden jetzt nicht so stark. Aber ich kann es nachvollziehen, was du meinst. So wie ich die Macher jetzt kennengelernt habe und auch durch den Podcast immer wieder heraushöre, ist es so ein bisschen deren Ding, dass sie die vorhandenen Beziehungen nehmen und dann manchmal noch so einen kleinen Twist einbauen wollen. Also wie gesagt, wenn sie Sam jetzt noch ein bisschen jünger machen als im Game, dass sie da nochmal so eine Sache rausholen, oder bei Bill und Frank, dass sie da nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen, was im Game zwar angedeutet ist, aber in der TV-Version halt ein bisschen ausarbeiten können. Und hier fand ich das auch mit, wenn es jetzt wirklich der Altersunterschied ist, dann müsste ich auch nochmal ein bisschen in den DLC reinschnüffeln. Dann hast du da halt auch nochmal so eine kleine Ebene, weil 3 Jahre unter Jugendlichen kann schon eine ganze Menge machen.
Ja, und was soll der Twist denn bitte sein, Adam? Der positive Twist?
Ja, dass sie ein bisschen reifer ist und dass es ein bisschen dramatischer ist, wenn sie mit 17 dann halt irgendwie schlecht abgestempelt wird und dann deswegen gehen muss und deswegen...
Nein. Ich glaube nicht, dass das der ein geplanter Plot-Twist sein soll.
Oder? Naja, also es ist, wenn du es so runterbrichst, dann ist es so, dass Ellie Anführerqualitäten hat und Riley dann irgendwie wirklich, weiß ich nicht, die schlechteste Tätigkeit haben kann, die man da
bei Fedra haben kann. Das kann sie doch auch mit 14 haben, dafür muss sie nicht 17 sein.
Aber mit 17 wird nun mal ausgewählt, wann du das
erteilen bekommst. Dann mach da halt 15 draus, who the fuck cares? Oder du wirst halt wie auf dem Gymnasium vorher einsortiert.
Ja.
Das ist doch easy zu umgehen, wenn das der Teil sein sollte. Hättest du das so easy umgehen können, auch wenn beide gleich alt sind. Oder nicht?
Naja, du hast halt immer noch die Diskrepanz, die eine glaubt mehr an Fedra und die andere glaubt mehr an die Fireflies, weil die eine halt die eine Seite mehr kennengelernt hat als die andere und deswegen jetzt so überzeugt werden kann. Aber
Adam, dafür brauchst du den Altersunterschied doch nicht. Sie kann doch auch mit 15 weglaufen. Oder 14. Und dann an Fedra, also an nicht Fedra, sondern an die Fireflies glauben. Das sind doch alles keine schlagenden Argumente für diesen Altersunterschied.
Ja, da weiß ich auch nicht. Also ich finde es okay, du bist nicht überzeugt, da müssen wir agreeen to disagreeen, glaube ich, an dem Zeitpunkt.
Nein, und ich, wie gesagt, ich bin ja auch absolut, ich verstehe das ja, was du meinst, aber ich habe nur die Begründung nicht verstanden, denn ich verstehe, was du sagtest bezüglich Druckmann und Mason, dass sie den Twist da reintun wollen, das schätze ich ja auch sehr, weißt du, das schätze ich wirklich, wirklich sehr, aber hier sehe ich einfach nicht, was der Twist sein soll, und ich dachte mir, ich hatte so gehofft, dass du ihn mir erklären kannst, aber ich verstehe ihn leider nicht. Aber vielleicht muss ich dafür auch noch mal den Podcast hören, um es zu verstehen. Ja. Oder ihr schreibt uns, was jetzt diese 3 Jahre wirklich Unterschied warum die wirklich so wichtig waren jetzt hier in dieser Fassung.
Ja.
Vielleicht schnalle ich es einfach wirklich nicht. Sorry.
Genau, an podcast@serienjunkies.de das Feedback hinterlassen oder bei Twitter. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, wo man uns finden kann. Hanna, wo bist du bei Twitter?
Ich bin Atella Huge und Mediahore bei Instagram. Ich freue mich sehr auf eure DMs. Danke dafür. Und du, Adam?
Ich bin Awesome Arndt bei Twitter, Instagram und YouTube. Und natürlich könnt ihr uns auch Bewertungen schreiben für den Podcast bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Ihr findet uns auch bei Amazon Music und beim Podcatcher eures Vertrauens. Bewertungen sind, wie gesagt, immer sehr, sehr, sehr gerne gesehen. Das hilft uns weiter, den Podcast fortzuführen und auszubauen. Und ihr könnt natürlich auch immer ins Archiv reinhören, wo wir Filme haben, wo wir Podcasts haben, zum Beispiel Hanna von der Berlinale neulich oder auch Ant-Man and the Wasp Quantumania als Filmbesprechung und Lord of the Rings und House of the Dragon zum Beispiel auch begleitet zu den beiden ersten Staffeln der Fantasy-Serien und ganz, ganz viel mehr. Jo.
Dann hören wir uns nächste Woche und oh Gott, das sind wirklich nur noch 2 Folgen, ne? Oh.
Ich bin ein bisschen traurig, auch, dass es langsam schon zu Ende ist.
Auch. Sorry, nach meiner bisschen puppigen Diskussion heute bin ich trotzdem traurig, dass es so bald schon vorbei ist. Ja, Wahnsinn. Ich hätte mir jetzt auch gerne 10 gewünscht, ehrlich gesagt, statt 9.
Ja. Meh. Mal sehen, warum es 9 sind, ob es da eine Begründung gibt. Oder vielleicht war die eine Folge halt, die Bill und Frank Folge, die war ja auch 1,15 lang. Und das war auch die, gab es noch eine andere 1,15 Folge? Die erste Folge war relativ lang. Wahrscheinlich haben sie es dann so von der Laufzeit her dann doch auf die üblichen 10 Folgen dann geschafft am Ende des Tages.
Ja, und vielleicht kriegen wir ja nochmal ein Finale, was irgendwie 1 Stunde 10 oder so lang ist.
Ja. Ja.
Interesting. Ja, fein, fein. Dann bleibt alle gesund und wir hören uns nächste Woche spätestens.
Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.
Sorry, dass ich da so drauf geritten bin, aber ich verstehe es wirklich nicht.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.